Willkommen bei Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Der Podcast, der Profis aus psychosozialer Arbeit, Therapie, Medizin und weiteren helfenden Berufen verbindet. Hier teilen wir wertvolle Einsichten, Erfahrungen und Methoden. Denn gemeinsam schaffen wir mehr als allein. Heute haben wir eine echte Beziehungspionierin zu Gast, Elisabeth Rieder. Sie ist nicht nur Expertin für Beziehungen und alternative Beziehungsformen, sondern bringt auch eine beeindruckende Karriere mit, die von der Unternehmenswelt in die psychosoziale Beratung führte. Ihr Weg führt sie von einem kleinen österreichischen Reiseveranstalter bis zum größten europäischen Player in der Branche und später managte sie Führungskräfte in einem börsenorientierten Unternehmen. Doch ihre wahre Leidenschaft galt immer den Menschen und ihren Beziehungen. Seit Jahren begleitet sie Einzelpersonen und Paare auf ihrem Weg zu mehr Klarheit, Authentizität und Verbundenheit. Als diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, Supervisorin und Sexualberaterin unterstützt sie Menschen nicht nur dabei, veraltete Beziehungsbilder zu hinterfragen, sondern auch ihre Beziehungen aktiv und bewusst zu gestalten. Sei es in der monogamen Partnerschaft, in offenen Beziehungen oder in der Polyamorie. Seit 2023 ist sie auch zudem Kooperationspartnerin der Wiener Couch, einem Zentrum für Psychotherapie und Persönlichkeitsentwicklung. Und heute nehmen wir uns die Zeit, mit ihr tief einzutauchen. Wie können wir Beziehungen bewusst gestalten? Welche Herausforderungen gibt es im Miteinander und welche Möglichkeiten? Also lehnt euch zurück, es wird spannend. Willkommen in meinem Podcast Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Gerne kannst du das ergänzen, liebe Elisabeth, wenn ich was Wichtiges vergessen habe.
Ja, hallo Markus, danke für die Einladung. Na, ich glaube, du hast für den Moment zumindest alles gesagt, sehr umfangreich. Es ist auch immer wieder spannend, selbst zu hören, wie man vorgestellt wird. Also von dem her, gut gemacht, dankeschön.
Das freut mich. Dann starte ich gleich mit der ersten Frage. Du hast ja, sagen wir, viele unterschiedliche Arbeitswelten kennengelernt. Und was ist für dich die größte Veränderung gewesen, die du an dir selbst in diesen Jahren beobachtet hast?
Also ich glaube, die größte Veränderung war wirklich die innerlich stattgefunden hat. Also ich muss ja ganz ehrlich dazu sagen, ich habe nicht studiert, das glauben mir viele Menschen gar nicht. Und ich habe mich wirklich so vom Callcenter bis zur Assistentin in einem börsennotierten Unternehmen von den Führungskräften hochgearbeitet. Ja, und das ohne Studium, also auf das bin ich schon richtig stolz. Und dann aber auch zu erkennen, okay, diese Arbeit erfüllt mich. Das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, diese Organisation, ja, verschiedene Kalender zu schupfen und Management von, ja, auch Reisen, auch Gruppen, also alles Mögliche zu organisieren. Und dann aber trotzdem zum Menschen an sich zurückzukommen oder halt zu finden, ja, wenn man das so sagen kann. Und weil ich glaube, ich habe damals, also ich habe immer schon in egal in welchem Arbeitsbereich ich war, habe ich mit Personen gesprochen und ich habe immer versucht, schon neue Perspektiven, andere Perspektiven oder Perspektivenwechsel zur Verfügung zu stellen und dabei aber auch immer selbstlos zu agieren, weil ich kann ja auch nicht wissen, was für die Person passt, aber ich habe immer versucht, halt zu helfen und zu unterstützen. Und jetzt mit der Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin habe ich natürlich eine Menge Tools und Werkzeugkasten, also der ist prall gefüllt, wie ich da unterstützen kann. Und ja, das ist wahrscheinlich diese innerliche, ja, also mir kommt gerade dieses Wort Aufbruchsstimmung und natürlich für mich ist das eigentlich gar kein Beruf, das ist meine Berufung, die ich so am Weg gefunden habe und ich lebe das. Ich liebe es nicht nur Menschen zu begleiten, sondern ich lebe es auch selber, weil ich mich auch selber gern begleiten lasse. Ja.
Dankeschön. Und eine Sache, die mich besonders neugierig macht, Elisabeth, du als Beziehungsexpertin hast sicher schon unzählige Gespräche über Kommunikation geführt. Aber Hand aufs Herz, gibt es eine klassische Beziehungsregel, die du selbst hin und wieder brichst? Oder hast du eine goldene Regel, die für dich in jeder Lebenslage funktioniert?
Gleich mal die großen Fragen, ja.
Gleich mal die kleinen Fragen am Anfang und die großen kommen am Schluss.
Also welche Beziehungsregel breche ich? Ja, natürlich gibt es auch mit meiner Beziehung, mit meinem Partner hin und wieder noch Streit, aber wir schaffen es eigentlich relativ schnell, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Also Ich glaube, ein so ein großer Fehler, den man machen kann, ist, wenn man streitet, dass man Dinge von vor einem Jahr, von vor 3 Jahren, von vor 3 Wochen mit reinbringt, die ja mit dem Streit unmittelbar ziemlich sicher nichts zu tun haben. Ja, also das zu trennen, okay, um was geht's jetzt hier wirklich? Oder gibt es einfach noch verletzte Gefühle, die nicht aufgearbeitet sind? Ja, also das wäre so ja ein klassischer Fehler, wenn man das so benennen möchte. Und was war die andere Frage?
Na eben, hast du eine goldene Regel, die für jede Lebenslage funktioniert? Da habe ich rausgehört eben schon, dass man halt, da geht es oft um Verletzungen, die was älter sind und dass man die halt einfach nicht wieder hervorholt, mehr oder weniger, und sagt, ja okay, das hat mit dem zu tun, was eigentlich jetzt gerade in dem Moment ja gar nicht relevant ist.
Ja, also kurz zusammengefasst würde ich sagen, goldene Regel, ehrlich zu sich selber sein, wirklich reinzuspüren, was brauche ich gerade und brauche ich es eher von mir selber oder glaube ich es vielleicht, dass ich es von meiner Beziehungsperson brauche? Das sind immer so die Dinge, ne? Und die Menschen oder auch Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen, in welcher Form auch immer, die können uns ja nicht jeden Wunsch von den Augen ablesen, obwohl wir uns das so sehr wünschen. Auch nach 40 Jahren ist es einfach nicht möglich, immer zu wissen, was die jeweilige andere Person gerade denkt. Also deswegen ja zuerst mal bei sich selber beginnen und wirklich dieses Ehrliche mit sich selbst sein.
Und dann wahrscheinlich auch ehrlich zu kommunizieren, mehr oder weniger. Wie du sagst, man kann das oft nicht, was denkt der andere da jetzt drüber. Und wenn man dann ehrlich zu sich selber ist und wahrscheinlich auch viel um Grenzen setzen, aber auch zu sagen, okay, ja, das und das ist, geht gerade in mir vor, das beschäftigt mich und das nicht für sich zu behalten.
Ja, genau. Ich erkläre das in der Beratung immer so. Ich finde, es sind verschiedene Schritte. Weil in erster Linie, irgendwas spüre ich ja wahrscheinlich körperlich oder dass ich, vielleicht habe ich einen Frust, vielleicht ist eine Wut da, vielleicht ist eine Verzweiflung da. Also das einmal versuchen, okay, wo spüre ich das und was ist das genau? Oder ist das vielleicht ein Potpourri aus verschiedenen Gefühlen, das sich da zusammensetzt? Weil bevor ich ja das für mich nicht weiß, kann ich es nicht in einem weiteren Schritt einmal dann benennen, das, was ich da spüre oder was ich da wahrnehme. Und vielleicht ist es nur so ein mini kleines Gefühl, wo ich mich natürlich darauf trainieren darf, wenn ich das möchte, ja, oder selbst reflektieren, okay, was könnte denn das jetzt sein? Und da kann man sich natürlich Unterstützung holen, das ist eh klar, ja. Und dann in einem zweiten Schritt wirklich versuchen, das zu verbalisieren. Was ist denn das jetzt für mich einmal in erster Linie? Was ich da jetzt spüre oder wie setzt sich dieses Gefühl zusammen? Das sind für mich die ersten zwei essentiellsten Schritte, bevor ich es überhaupt einer weiteren Person, das ist jetzt, wie gesagt, auch da wieder ganz egal, in welcher Beziehung ich stehe, weil es kann auch ein Arbeitskollege sein oder eine Arbeitskollegin, die gerade in mir was auslöst. Es kann natürlich die Beziehungsperson sein, es kann Klassiker, die Eltern sein, ja, die natürlich auch ganz viel in uns auslösen. Und dann diese Worte zu haben, um es einer weiteren Person einfach auch zu kommunizieren, was gerade in mir los ist. Ja.
Und was auch immer wieder auch bei mir in der Praxis vorkommt, oft ist, sage ich mal, Vergebung wird oft als Schlüssel für eine glückliche Beziehung bezeichnet. Und wenn du einmal dafür wählen müsstest, so viel Vergebung, ist Vergebung eher wie so ein Reset-Knopf oder ein Muskel, den man trainieren muss, oder wie eine gut gereifte Flasche Wein, die mit der Zeit immer besser wird. Also was hältst du von dem Thema Vergebung?
Eine Metapher dazu finden. Okay. Du hast spannende Fragen, Markus.
Ja.
Also bei mir kommt vielleicht irgendwas, was flexibel und elastisch ist.
Mhm.
Weil Vergebung ist schon ein bisschen auch eine Königsklasse. Ne? Da muss ich schon auch innerlich, ja, äußerlich vielleicht weniger, aber so innerlich von den mentalen Gefühlen her, vielleicht habe ich jetzt was Neues kreiert, na, vom Kopf, aber auch von meinen Gefühlen her, flexibel sein und vor allem, was heißt denn überhaupt Vergebung? Ich meine, da fängt es einmal an. Ne? Was heißt für mich, was heißt für die andere Person? Was passiert, wenn ich vergebe? Und es geht ja auch darum, immer sich selbst zu vergeben. Also halt, ja, für mich ist das irgendwie so ein flexibles, ich sehe da was sehr Abstraktes, irgendwas, was sich so bewegt, wie früher, glaube ich, beim Windows-Bildschirmschoner, falls man sich das bildlich vorstellen kann, ja.
Oder eh flexibel, wie da jetzt die Metapher, was ich vielleicht vorher schon gehabt habe, so wie ein Muskel, den man trainiert, ist auch natürlich so ein bisschen so da flexibel. Unser Gehirn, sage ich mal, lernt ja auch dazu, je öfters, dass man dann vielleicht das Thema angeht und für sich selber vergibt oder dann so Themen am Tisch hat, dass das vielleicht dann mit der Zeit natürlich dann sich verändert bei sich selber und auch natürlich dann, wie man mit anderen damit umgeht.
Ja, gefällt mir auch sehr gut.
Genau, du erzählst ja oder hast auch Workshops. Wie gesagt, ich verlinke das dann auch alles dann in den Shownotes, was du so alles anbietest von deiner Webseite her. Aber da geht es auch um die 5 Sprachen der Liebe. Ist ja ein beliebtes Konzept, was man immer wieder hört. Das ist dazu da, um eben herauszufinden, wie sich Menschen am besten geliebt fühlen. Eben, vielleicht kannst du ein bisschen was erklären, von, ich weiß, von Lob und Anerkennung über Zweisamkeit bis Geschenken kommt da alles Mögliche vor. Kannst du das vielleicht kurz und knackig, ich weiß, du machst auch einen Workshop drüber und jetzt in den Podcast haben wir jetzt keine Zeit, dass das gesamte Konzept genau erklärt wird, aber vielleicht kannst du auch kurz und knackig sagen, um was es da geht.
Also in dem Workshop versuche ich, dass ich den Menschen wirklich Tools an die Hand gebe, wie kann ich selber rausfinden, welche Sprache oder Sprachen ich spreche, weil ich finde, das ist das mega, wenn nicht vielleicht das größte Werkzeug für Beziehungen, weil es um die Wertschätzung geht. Warum passieren oft Streits? Weil die Wertschätzung fehlt, unter anderem. Natürlich auch andere Facetten, aber das ist so oft ein Hauptgrund, zumindest bei den Paaren, die zu mir kommen. Und dann versuchen wir mal, diesen Wertschätzungstank wieder ein bisschen aufzuladen. Und jetzt, also die sehr kurz gesagt, diese 5 Sprachen der Liebe sind, kann man jetzt natürlich in allen welchen Orten, also ich sage es jetzt einfach so, wie es mir einfallen, ja. Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft, Lob und Anerkennung, Zweisamkeit und Geschenke. Natürlich steckt da auch sehr viel mehr dahinter als jetzt nur diese Worte, ja, weil es gibt auch immer so Dialekte von einer Sprache. Und also in dem Workshop erkläre ich, natürlich gehe ich da tief, was bedeutet das, wie drückt sich's aus. Wir sammeln dann zum Beispiel auch Beispiele. So, mir ist diese Interaktion einfach auch ganz wichtig, damit man das wirklich erleben kann. Weil ja, natürlich gibt es das Buch und mein Workshop ist ein Stück weit, sage ich jetzt mal, angelehnt natürlich an das Buch. Aber wenn die Menschen das erleben, dann gehen sie selber in die Selbstreflexion und stellen sich selber Gedanken dazu. Okay, wie ist denn das eigentlich in meiner Beziehung? Wie leben ich das vielleicht? Oder wie lebt das meine Partnerperson? Oder wie leben wir das gemeinsam? Und ja, es geht darum, im Wesentlichen, wie drücke ich Liebe aus und wie würde ich auch gerne Liebe empfangen? Wenn man das jetzt so ganz kurz zusammenfassen kann, ja.
Genau, da bin ich auch erst vor kurzem drauf gekommen. Aber am Anfang, wie ich das von Sprache der Liebe kennengelernt habe, denke mir, okay, ich mal schauen, welche Sprache spricht mein Gegenüber und versuche das halt so gut wie möglich dann umzusetzen, damit halt die Wertschätzung, damit das auch gut ankommt. Aber die Sprache der Liebe von mir ist ja wieder ganz eine andere. Das heißt, ich spreche, also meine Sprache, ich möchte gern das und das haben, aber mein Gegenüber möchte vielleicht eine ganz andere Sprache. Also das unterscheidet sich ja auch nochmal.
Ja, absolut. Ich bringe da immer diesen Vergleich auch, wenn 2 Personen, eine spricht Spanisch und eine spricht Englisch. Die 2 Personen werden sich nicht verstehen. Aber es kommt nicht der Gedanke auf, dass sich die beiden nicht verstehen wollen. Mhm. Aber es wird einfach so sein. Und es ist ein sehr plakatives Beispiel. Aber in den meisten Beziehungen, also wenn man jetzt von einer Zweierbeziehung ausgeht, monogame Beziehung, ist es ganz normal, ich versuche zwar dieses Wort zu vermeiden, aber manchmal brauche ich es trotzdem, ja, dass eine Person Sprache X spricht oder 2 Sprachen und die andere Person vielleicht 2 ganz andere. Und so weit, so normal. Ja. Wenn man Glück hat, sage ich jetzt einmal, sprechen beide die gleiche und trotzdem kann es aber Unterschiede geben, wie diese Sprache aufgefasst wird. Also und deswegen ist die Kommunikation wieder so wichtig, wirklich miteinander einzuchecken und zu sprechen. Und wirklich diese Sprachen sprechen zu lernen, ja, damit es nicht dabei bleibt, dass einer Spanisch und Englisch redet, weil das wird dann wahrscheinlich irgendwann einmal schwierig für beide oder ja, unbefriedigend einfach.
Ja. Beide wollen, aber es funktioniert nicht. Und zum Beispiel Geschenke fällt mir ein, kann natürlich unterschiedlich sein. Jemand mag gern irgendwie was Schönes gekauft bekommen und jemand möchte, der andere möchte dann vielleicht irgendwas gebastelt, irgendwas Schönes selbst gemachtes bekommen, eben ein Liebesbrief, ein Gedicht geschrieben, ist ja auch ein Geschenk in dem Sinn, oder eben irgendwas Materielles, Blumen und so weiter. Da kann es sein, ja, ich mag gern Blumen, aber keine Gedichte oder so.
Ja, absolut. Deswegen ist das Sprechen einfach so wichtig miteinander, ja.
Das finde ich schön, so dieses, dass du für verschiedene, wie es gesagt, Dialekte gibt oder schön. Ich wette, du bekommst oft die nächste Frage, die ich stelle. Ich stelle sie trotzdem. Polyamorie ist ein Thema, über das viel diskutiert wird, aber es gibt immer noch viele Missverständnisse. Oft wird offene Beziehung mit polyamoren Beziehungen gleichgestellt. Was sind aus deiner Sicht die häufigsten Vorurteile, die Menschen über Polyamorie Beziehungen haben.
Okay, also ich soll jetzt nicht den Unterschied zwischen offener Beziehung und Polyamorie erklären.
Wahrscheinlich ist gut, wenn du das erklärst, weil ich denke mir, dass das oft diese Vorurteile oder dass das so diese Verwechslungen oft sind, dass man sagt, ja, eine offene Beziehung ist dasselbe wie Polyamorie, aber das ist es nicht. Vielleicht ist da ganz gut, einmal das zu erklären.
Ja, ich meine, da sind wir jetzt wieder beim Thema Kommunikation. Jetzt, wenn ich oft Paare begleite, die in der Beziehungsöffnung sind, die halt vielleicht jahrelang schon monogam gelebt haben und sich jetzt also mehr Freiheiten gönnen, erlauben, ermöglichen wollen, dann stoße ich da auch manchmal bei den Paaren drauf, dass sie sich, ja, offene Beziehung, das klingt jetzt einmal super frei, ne? Da hat man alle möglichen Freiheiten, was man sich vorstellen kann. Und wenn ich dann aber nachfrage, stellt sich dann oft tatsächlich heraus, dass eine Person lieber Polyamorie oder Polyamor leben möchte und der andere offene Beziehung. Was ist jetzt also sehr, sehr kurz gefasster Unterschied? In der Polyamorie geht es in erster Linie, weil es ja wörtlich übersetzt aus dem Griechischen poly, viele, und amor, amori, die Liebe lateinisch, darum geht, mit mehreren Personen in Liebesbeziehungen oder Verbindungen zu stehen. Ob das auch sexuell ist oder nicht, das dürfen die jeweiligen Personen selber entscheiden, aber da steht die Liebe im Vordergrund. Wichtig ist, dass es einvernehmlich ist, dass jeder von jedem weiß, so Unterschied zur Affäre. Ja. Offene Beziehung bedeutet, dass es, ja, oft gibt es eine Hauptbeziehung, eben die vorher vielleicht monogam war. Manchmal ist sogar die Ablehnung auch von Emotionalität dabei, weil offene Beziehung bedeutet, dieses Paar ermöglicht sich auch sexuelle Kontakte außerhalb der Partnerschaft. Ob das jetzt gemeinsam oder getrennt ist, ja, sei dahingestellt, das macht man sich dann aus oder was halt einfach passt. Aber hier steht jetzt nicht Emotionalität, Schrägstrich Liebe im Vordergrund oder wie gesagt eigentlich gar nicht. Ja, da geht es jetzt eher um sexuelle Freiheit außerhalb der Beziehung. Genau. Hm. So weit, so gut. Jetzt habe ich die Frage vergessen, glaube ich, was du vorher
gesagt hast. Nein, das war ganz, ganz gut erklärt, eben, dass da eben dieser emotionale Unterschied eigentlich dann ganz, ganz wichtig ist, so dass man sagt, okay, bei offenen Beziehungen geht es eben ja auch Sexualität ausleben, so sagen, okay, man koppelt sich so ein bisschen ab und sagt, okay, na, ich habe meinen Partner, wo Liebe, Emotionen die Rolle spielen und auch sexuelle wahrscheinlich noch, aber dann einfach die offene Beziehung ist dann einfach so, wo man sagt, okay, gegenüber Polyamorie, dass man sagt, okay, da gibt es auch andere Partner, wo die Liebe im Vordergrund steht, aber nicht das Sexuelle. So habe ich es jetzt verstanden.
Genau. Aber vorher hast du ja noch gefragt wegen den Vorurteilen, ne?
Was ist genau, so? Diese Vorurteile, was da noch gibt.
Also für manche wird das so gesehen als rebellisch, ja? Oder warum ist eine Person nicht genug? Warum kann man sich nicht damit zufrieden geben, eine Person zu haben? Weil die Monogamie ist ja noch immer das vorherrschende Konzept, das in Österreich oder auch in weiten Teilen von Europa gelebt wird und oft halt auch ungefragt hingenommen wird. Ne? Und das erlebe ich immer wieder, sobald ich anfange, über Polyamorie oder offene Beziehungen zu sprechen, das triggert die Menschen. Und das ist ganz normal, weil es ja natürlich was anderes ist, als das, was die meisten Menschen leben. Ja? Und das heißt, die Menschen werden in dem Moment gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, dass es möglicherweise auch noch andere Beziehungskonzepte oder Formen gibt, die meinen eigenen Horizont vielleicht übersteigen. Das heißt, da wird man halt mit Ängsten und Wertekonflikten konfrontiert. Also nicht nur die Personen, die vielleicht gar nicht ihre Beziehung öffnen wollen, sondern auch die, die ihre Beziehung öffnen wollen. Aber sind so Vorurteile noch? Manchmal, also ich meine, das Beispiel, was ich auch in meinen Vorträgen immer bringe, manchmal ist es einfach auch der Neid. Ja. Manchmal kann es sein, dass man mit einer Person spricht, die vielleicht selber eine Affäre hat, aus welchen Gründen auch immer. Und die möchte eigentlich auch offener leben, wo alle Personen voneinander Bescheid wissen. Aber es geht halt eben aus vielleicht Moralvorstellungen, Wertekonflikte oder wenn man am Land wohnt. Man hört ja, ich komme auch vom Land, ja, ich weiß ganz genau, wie das ist, was da gesprochen wird. Also dieses Nicht-Genug-Sein ist halt oft so ein Vorurteil oder warum man nicht dabei bleiben kann, warum man das Gefühl hat, dass man alles haben muss. Hm. Ja, also nur einiges zu nennen, die Liste lässt sich natürlich fortführen.
Und was ist dein Gefühl so jetzt da? Wie verändert sich das Verständnis von Beziehungen in unserer Gesellschaft? Beobachtest du da zunehmende Offenheit für so alternative Beziehungsformen oder ist es eher so, sagen wir mal, konservativ, wie es eh schon immer war? Natürlich, du hast da viel zu tun mit dem auch, Das ist auch oft wahrscheinlich ein bisschen so objektiv, das zu sehen, ein bisschen schwierig. Aber so, wie ist dein Eindruck jetzt, wie das Verständnis von Beziehungen in unserer Gesellschaft aussieht?
Ich glaube, es ist schon auch eine Altersfrage, weil das, was ich beobachte, ich meine, ja, die Frage ist jetzt wahrscheinlich ziemlich schwierig für mich zu beantworten, weil ich bin ja mittendrin und ich arbeite also den ganzen Tag mit Menschen. Ich habe Gruppen, die ich führe oder wo ich selber auch hingehe. Und da gibt es natürlich interessierte Personen und ich merke, das wird immer mehr. So, warum wird es jetzt mehr? Oder das, was ich beobachte, auch Menschen, die jetzt, weiß nicht, in der Pubertät sind oder um die 20, die setzen sich einfach sehr bewusst mit dem Konzept auseinander. Wie will ich überhaupt Beziehungen führen? Ja, vielleicht gibt es auch gar keinen Namen für das, wie ich Beziehungen führen möchte, aber die Monogamie, diese eine Person für immer und für alles zu haben, das löst bei mir vielleicht einen gewissen Druck aus und ich denke mir, da muss es doch noch irgendwas anderes geben. Und dann gehe ich her und durchforste mal das Internet. Ich meine, gibt es ja Ressourcen ohne Ende mit Podcasts, Bücher, Videos, was weiß ich, ja. Und dann komme ich vielleicht drauf, aha, ich bin gar nicht die Einzige, die sich da damit auseinandergesetzt hat, ob die Monogamie für mich passt. Und dieses bewusste Auseinandersetzen, das beobachte ich schon bei der jüngeren Generation. Bei der älteren tendenziell eher nicht, außer man kommt damit in Verbindung und hat vielleicht früher schon sich beim Daten gedacht, naja, okay, jetzt habe ich drei Personen, die ich da parallel date, aber irgendwann wurde mir vielleicht diktiert, ja, von der Gesellschaft oder von meinen Eltern oder von den Personen, die ich gerade gedatet, also parallel date. Und eine Person sagt zu mir, naja, aber jetzt musst du dich schon mal entscheiden. Ja, das heißt, man wird irgendwie gezwungen, unter Anführungszeichen, und nimmt es vielleicht auch so hin, weil Monogamie ist ja, wie gesagt, das vorherrschende Konzept, dass man sich für eine Person entscheidet. Das heißt, ich unterdrücke da möglicherweise einen Identitätsteil, weil für mich hat es sich gut angefühlt, drei verschiedene Personen zu daten. Und dann mit, sagen wir mal, 40, 45, ist man auch wieder in einem anderen Lebensabschnitt, kann aber auch 50 plus sein natürlich, ja. Damit meine ich, wenn man jetzt schon erwachsen ist und eine gewisse Lebenserfahrung, kann es auf einmal sein, dass, obwohl man vielleicht in einer langjährigen Partnerschaft ist, jemand von früher auftaucht oder man merkt oder durch eine Affäre auch merkt, aha, eigentlich geht sich das für mich aus, zwei Personen zu lieben. Aber jetzt habe ich natürlich die ganzen Bewertungen von der Gesellschaft, meine eigenen Wertekonflikte, die ich ja so wahrscheinlich gar nicht benennen kann, aber irgendwas fühlt sich komisch an, obwohl das Gefühl gut ist. Aber nach außen gehen, puh, das geht jetzt nicht. Ja. Also ja.
Genau, das sehe ich auch so jetzt, aber eine Polyamorie, wenn es da jetzt um Liebe und Emotionen und so weiter geht und nicht um Sexuelle, dann kann es ja sein, dass man ist in einer Partnerschaft und sagt, boah, mein Partner geht aber nicht gern in die Oper oder spazieren oder wandern oder was auch immer. Und man lernt die Personen kennen und man sagt, boah, die habe ich echt gern, die Person, und die macht mir andere Sachen, wo es jetzt gar nicht um Sexuelle geht, sondern einfach da Beziehungen aufbaue. Dann ist ja das was Schönes und da muss nicht der eine Partner das mehr oder weniger alles erfüllen in dem Sinn. Das denkt man ja auch oft so, in einer Beziehung, mir fehlt irgendwas oder ich brauche jemanden und dann hat man einen Partner, der ist dann für alles zuständig.
Ja, also mir geht es wirklich zu transportieren. Meine Vision ist ja, dass jeder Mensch irgendwann die Beziehung oder Beziehungen so leben kann, wie er es für sich vorstellt. Das impliziert natürlich, dass ich mich auseinandersetze, wie möchte ich überhaupt Beziehung führen, ja, unabhängig von den Konzepten, die es vielleicht gibt oder noch gar nicht gibt, ja. Und wirklich dieses bewusste Auseinandersetzen, weil ich freue mich für jede Person, die sagt, ja, ich habe einen Ausflug in die Polyamorie oder offene Beziehungen gemacht, für mich ist das nichts, ich habe durch diesen Prozess herausgefunden, ich bin monogam. Dann, ich meine, kommt darauf an, in welchem Setting, zu einem Klienten würde ich so vielleicht nicht sagen, sondern ein bisschen anders umschreiben, aber privat würde ich sagen, ja super, finde ich geil, dass du dich damit auseinandergesetzt hast und dass du für das, also für dich das Konzept gefunden hast, was für dich passt. Ja. Und bei wem anderen heißt es vielleicht Polyamorie, für wem anderen heißt es wieder Beziehungsanarchie, für wem anderen heißt es offene Beziehung. Ja. Also so viele Begriffe, so viele Konzepte, aber ich plädiere halt dafür, wirklich das zu finden, wie möchte ich Beziehung führen. Ich glaube, wenn man eine gute Beziehung oder Beziehungen hat, einen stabilen Anker, so wie ich jetzt mit meinem Partner, da bin ich sehr dankbar dafür. Ich meine, wir haben auch sehr, sehr lang, sehr viel und wir arbeiten noch immer, wir arbeiten ständig an unserer Beziehung. Aber dann darf es auch irgendwann leicht sein. Ja, dann ist man einfach schon ein Profi. Dann geht das viel schneller, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Und ja, dorthin möchte ich halt natürlich auch meine Klienten begleiten, damit das ein Anker sein kann, weil das Leben wird uns eh hin und wieder oder fast täglich wirbelt es uns irgendwo herum. Und dann aber zu wissen, okay, ich kann in meine Beziehung zurückkommen und da habe ich meine Sicherheit. Ja, da, ja.
Ja, da kann ich auch gut anschließen. Da möchte ich auch Danke sagen zu meiner Partnerin. Also das ist wirklich zur Sonja. Genau, dass es schon wichtig ist, einen Anker zu haben und da Beziehungsarbeit, sagt man auch gerne, es ist auch Arbeit. Und dass man da einfach drauf aufbauen kann und eher in Richtung experimentieren, was möchten wir, was möchte die eine Person und da einfach ja, zu schauen, was ist möglich, was, wie kann man sich da bestmöglich unterstützen und begleiten. Gemeinsam ja. Wachsen, sage ich immer gerne, ist so ein bisschen so ein schönes Wording für mich, so gefällt mir. Mhm. In der Beratung ein Thema hätte ich dann noch, so Eifersucht, kommt wahrscheinlich auch ein paar Mal vor, so überhaupt mit diesen ja, Beziehungsformen, die sowohl in polyamoren als auch in monogamen Beziehungen ein großes Thema sein kann. Wie gehst du mit dem Thema Eifersucht um oder wie kommt das bei dir in den ja, Beratungen vor?
Also immer wieder, es ist schon eins von den größten Herausforderungen oft, vor allem Menschen, die vielleicht früher monogam gelebt haben und gar nicht Eifersuchtsgefühle jemals gespürt haben, kommen jetzt im polyamoren oder im offenen Beziehungskontext drauf. Puh, so einfach ist das irgendwie doch nicht. Meine Erfahrung habe ich relativ, also wie soll ich sagen, aber um trotzdem sehr offen zu sprechen oder sehr klar, das Thema taucht auf, ja. Und trotzdem sind viele Klientinnen, und ich meine, die entscheiden ja selber, welches Thema immer das Wichtigste ist in unseren Einheiten, habe ich das Gefühl, dass man sich gar nicht so im Grunde damit auseinandersetzen will. Also eher so Symptom bekämpfen, als wirklich an die Wurzel zu gehen. Und ich befolge natürlich den Auftrag von der Klientin oder dem Klienten, der gerade vor mir sitzt, oder auch wenn es ein Paar ist natürlich. Das heißt, man will sich irgendwie eine Bewältigungsstrategie holen, wie man halt da gut durchgehen kann, weil gerade in Polyamorie und offene Beziehungen ist es so komplex und man ist ständig mit so vielen Gefühlen auch beschäftigt und dann hat man vielleicht auch gar nicht die Kapazität oder auch Zeitressource, da jetzt reinzugehen. Deswegen geht es eher darum, sich Methoden, Strategien für den Moment zu holen und kommen dann und dann sind sie wieder weg sozusagen. Manchmal kommen sie dann wieder und holen sich halt punktuell so, ja, was jetzt Methoden betrifft, aber auch eben Strategien für Eifersucht. Das ist das, wie es mir halt begegnet, ja.
Ja, dann zum nächsten Thema, auch vom Podcast her, da geht es ja sehr viel um Zusammenarbeit und Vernetzungen. Also miteinander statt gegeneinander ist so mein Begriff. Welche interdisziplinären Kooperationen empfindest du in deiner Arbeit als besonders wertvoll? Also welche Kooperationen hast du oder mit welchen Berufsgruppen arbeitest du jetzt schon zusammen?
Also Zusammenarbeit ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, so gesagt, ja. Ich tausche mich aber mehrmals die Woche mit anderen Lebensberatungskolleginnen zum Beispiel aus und so wie du gesagt hast, ich bin bei der Wiener Couch, das heißt, da gibt es auch sehr viele Psychotherapeuten, da ist es natürlich auch spannend, mal okay, wie gehst du mit dem Thema um oder sich da eben auch supervisorisch auszutauschen, ein bisschen was zu holen, einen anderen Blickwinkel, weil die Psychotherapie ja doch anders arbeitet als die Lebens- und Sozialberatung. Also ich bin eigentlich ständig am Lernen und am Austauschen. Das ist auch das, was ich meine mit ich lebe diesen Beruf. Ich liebe ihn ja und ich bin fast so viel wie Austausch, wie ich mit Klienten arbeite. Klientinnen. Und ja, ich liebe den Austausch einfach. Das ist eine totale Ressource für meinen Arbeitsalltag. Ja, wirklich auch zu fragen, wie machst du das oder wie machst du das, andere Herangehensweisen zu lernen. Aber jetzt so Kooperationen in dem Sinn habe ich jetzt nicht. Gleichzeitig habe ich ein riesengroßes Netz mir aufgebaut. Also jetzt bin ich erst Anfang des Jahres und mir gedacht, boah, diese 2 Jahre, wo ich jetzt selbstständig bin, also jetzt ein bisschen länger schon, aber wie viele Leute ich da kennengelernt habe und wo wir uns dann auch gegenseitig weiterempfehlen. Weil das ist für mich so die Kooperation sozusagen, ja. Weil das habe ich schon in meiner Selbstständigkeit gelernt. Es gibt keine Konkurrenz. Weil, weiß nicht, wenn sich eine, keine Ahnung, Person X auch mit Polyamorie und offene Beziehungen auseinandersetzen, es entscheiden immer die Klienten, wohin gehen sie? Wie spricht diese Person? Wie gestikuliert sie? Wie klar drückt sie sich aus? Also ich stehe ja so für die Klarheit. Und ich bin möglicherweise nicht die Richtige für alle Personen. Und das ist für mich in Ordnung. Das muss ich natürlich auch lernen. Aber jetzt ist es für mich, deswegen empfehle ich auch natürlich an Kolleginnen, die offene Beziehungen oder so arbeiten, wenn ich merke, okay, die suchen vielleicht was anderes als das, was ich jetzt vielleicht anbiete oder halt eine andere Person. Also wirklich dieses Netzwerk zu leben auch, ja, das ist schon, ja, gehört für mich total stark zu meinem Sein, zu meiner Arbeit dazu.
Genau, und ein wichtiger Punkt bei Beratungen oder ist ja auch die Beziehung zum Berater, Beraterin, Therapeut, Therapeutin, um auch, sage ich mal, erfolgreich einfach die Beziehung zwischen ja Klientin und Beraterin. Und darum ist auch wichtig, da die Entscheidung bei der Klientin zu lassen auch und sagen, okay, und wenn das Angebot größer ist, und wenn man auch das Gefühl hat, so wie, boah, ich bin da jetzt nicht die richtige Person, dann auch weiter zu empfehlen, auch wenn die Expertise, vielleicht die Expertise hätte, aber irgendwie so, okay, ich glaube, das ist nicht so passend, dann einfach auch ehrlich, wie du vorher auch gesagt hast, ehrlich zu sein mit sich selber, und dann fällt es auch ganz leicht dann irgendwie, ja, das auch weiter zu empfehlen.
Ja, absolut. Also, wie gesagt, für mich gibt es keine Konkurrenz und ich umgebe mich eigentlich auch hauptsächlich von Menschen, die genauso denken in dieser Hinsicht, ja, weil, ja.
Und gibt es sonst Berufsgruppen, wo du denkst, boah, das wäre aber schon mal cool, vielleicht mit dieser Berufsgruppe zusammenzuarbeiten, so eine Kooperation zu machen? Du hast gesagt, eben PsychotherapeutInnen in der Couch, in der Wiener Couch gibt es ja auch, wo man sich vielleicht einmal austauschen kann oder vielleicht einmal, ja, ein Workshop, wo ich denke, okay, so ein Workshop vielleicht mit einem Arzt, einer Ärztin zu machen oder was auch immer so da für Berufsgruppen es noch gibt.
Also was Konkretes habe ich jetzt gar nicht so vor Augen, aber wenn jemand jetzt gerade da zuhört und sich denkt, na, mit der Elisabeth möchte ich eine Kooperation machen, dann lade ich natürlich gern ein, in den Kontakt mit mir zu treten, weil ich finde es ja immer spannend, welche Ideen dann aus so Kooperationen entstehen. Und ich merke dann auch immer selber, ob ich innerlich anspringe auf dieses Projekt oder ob ich mir denke, ja, spannend, aber vielleicht nicht für jetzt. Also deswegen schließe ich nie irgendwie was aus. Jetzt gerade ist halt wirklich nichts Konkretes bei mir da, aber ich gehe eben ganz stark nach dem, was auch so in mein Feld kommt oder was mir angeboten wird. Und ja, also jetzt kann ich eher nur von Kolleginnen sprechen. Also ein Lebens- und Sozialberater, also ein männlicher Kollege hat gemeint, ob wir nicht einmal so einen Tagesretreat machen zum Beispiel, wo ich so die weibliche Seite abdecke, eher die männliche Seite und da vielleicht auch in Kombination eben mit den 5 Sprachen der Liebe so einen ganzen Tag halt für Paare und Einzelpersonen zum Stärken machen. Also das habe ich super spannend gefunden. Und auch mit Therapeuten oder Therapeutinnen eigentlich habe ich auch schon mal gesprochen, ob ich eine Gruppe auch mache. Also ich glaube, da das Beste aus beiden Welten sozusagen zusammen zu ja, nehmen und diese Kräfte zu bündeln, da glaube ich, kann auch was sehr Tolles daraus entstehen. Ja, also da rede ich immer wieder mal mit Leuten, hat sich jetzt noch nichts Konkretes ergeben. Aber wie gesagt, nochmal gerne der Aufruf, auf mich zuzukommen.
Ja, genau. Also wie bei uns auch beim Verein Mein Mentor, was ja die Sonne und ich und der Bernhard Müller gegründet haben vor über 2 Jahren. Da geht es ja auch hauptsächlich um Vernetzung von verschiedensten Berufsgruppen, weil eben wirklich das ein ganz wichtiger Punkt ist für mich, so dieses Miteinander und nicht gegeneinander. Und da kann jetzt sehr, sehr viel entstehen. Also die Expertise von der Berufsgruppe mit der anderen Berufsgruppe. Und wie du hast sagst, du hast ja auch sehr viel in der kurzen Zeit, über 2 Jahre schon, aber die Vernetzungen, was das eigentlich ausmacht und der Austausch und so weiter, genau. Und das ist auch, warum ich diesen Podcast mache, um einfach auch verschiedene Berufsgruppen da kennenzulernen. Genau, ich habe da eben auch schon verschiedenste Körpertherapeuten, Therapeut war mal da und Psychotherapeut und auch Lebenskünstler hatte ich für den letzten Podcast. Das war ganz spannend, der war es eben vom Impro-Theater bis alles Mögliche und da gibt es ja auch gute Kooperationsmöglichkeiten, dass man auch in die Richtung was macht. Es gibt ja auch in den Psychotherapieformen ja Psychodrama und solche Richtungen, wo einfach ja viel zusammenpassen könnte. Also das ist der Aufruf an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn es um Kooperation geht, gerne melden, sich die Podcast-Folgen anhören und schauen, okay, vielleicht passt die Elisabeth, vielleicht passt auch jemand anderer von, was schon im Interview war, und da gerne jederzeit dann Kontakt aufnehmen. Dann sind wir jetzt bei dem Punkt, was für mich immer auch ganz spannend ist, weil ich ja immer vorab sage, könntest du bitte ein Werkzeug mitnehmen, eine Methode von deinem Praxisalltag oder aus deiner Ausbildung, den du besonders gern anwendest für dich oder auch für deine KlientInnen? Denn in dem Podcast geht es eben darum, Kollegen und Kolleginnen, die auch mit Menschen arbeiten, einfach so praktische Tipps mitzugeben, Interventionen, die sie in der eigenen Praxis anwenden können, um ihren Horizont zu erweitern, einfach um Neues auszuprobieren. Hast du uns da was mitgebracht?
Ja, natürlich. Da packe ich jetzt gleich mal meinen Werkzeugkoffer aus.
Den ganzen?
Nein, ich nahm ganz kurz, aber ich weiß okay. Genau, was ich suche. So, gefunden. Also es ist eine Methode, die es sehr ähnlich, sage ich jetzt mal, gibt und ich habe die adaptiert und gerade für die Beziehungsöffnung hat sich das sehr bewährt, weil da ganz am Anfang ist man halt einmal mit 1000 Sachen irgendwie beschäftigt, um dann das da ein bisschen wirklich die Klarheit und die Struktur reinzubringen. Das ist ja auch so mein Thema, wo ich die Menschen hinbegleiten möchte. Und diese Methode eignet sich, oder die habe ich eben so weit adaptiert, dass ich mir denke, das ist vielleicht die Grundlage von allem. Und lustigerweise habe ich es aber mittlerweile nicht nur für Beziehungsöffnung verwendet, sondern auch für Eltern, die sich getrennt haben, aber noch mit kleinen Kindern zusammen wohnen. Aber ich werde jetzt einfach auf die Beziehungsöffnung. Das heißt, wenn Personen schon länger oder kürzer monogam gelebt haben und jetzt offene Beziehung oder Polyamorie leben möchten. Ja, einen hippigen Namen habe ich mir dafür noch nicht ausgedacht. Ich nenne es jetzt im Moment mal die Drei-Kreis-Methode. Ja, das hätte ich mir jetzt vielleicht so vorher überlegen müssen. Aber ich bin authentisch, also sage ich auch so, wie sie ist. Mhm. Also es geht darum, wenn jetzt ein Paar zu mir kommt und entweder erarbeiten wir das in der Einheit direkt oder manchmal gebe ich es auch als Experiment für zu Hause mit. Für mich ist es auf jeden Fall wichtig, dass jede Person zuerst für sich macht. Und es kann durchaus was sein, wo man sich es mal hernimmt und ich erkläre es eh gleich, mal hernimmt und einmal einen ersten Entwurf, Idee macht und dann vielleicht einmal wieder auf die Seite legt, dann habe ich vielleicht erst nach ein paar Tagen wieder Lust, das wieder herzunehmen. Ja, vielleicht ist es so eine Art Dreizettel, wo ich wirklich drauf was male, wie eine Mindmap. Und erst wenn es fertig ist, dann sollen sich erst beide zusammensetzen und darüber sprechen. Oder wie gesagt, wir machen das dann in der Einheit. Und der erste Kreis ist, was möchte ich unbedingt? Warum möchte ich überhaupt auch diese offene Beziehung oder Polyamorie? Was stelle ich mir vor? Oder was ist für mich auch nicht verhandelbar? Und da sprechen wir von Bedürfnissen, aber auch Wünschen. Ja, also da wirklich wieder diese Ehrlichkeit mit sich selber. Warum möchte ich es eigentlich? Der zweite Kreis ist, was wäre auch schon noch ein Bedürfnis oder ein Wunsch, aber wo kann ich einen Kompromiss oder einen Konsens mit einer Person schließen? Und für alle, die sich vielleicht jetzt so, okay, Kompromiss ist jetzt manchmal gerade in Beziehungen ein eher negativ besetztes Wort. Kompromiss ist manchmal ja auch beide verlieren. Während Konsens beide gewinnen bedeutet. Also sich vielleicht dieses Wording auch mitzunehmen. Da mal in diesen Kreis reinzuschreiben, okay, was ist mir schon noch wichtig, aber wo könnte ich vielleicht eben einen Kompromiss oder einen Konsens eingehen oder machen? Und der dritte Kreis ist, was geht für mich gar nicht? Was ist ein absolutes No-Go? Also und natürlich geht es da auch ganz stark um die Grenzen. Aber in erster Linie, wie gesagt, um mit den eigenen Bedürfnissen, die eben verhandelbar oder nicht verhandelbar sind, auseinanderzusetzen und so, okay, wo will ich wirklich hin? Was soll da für mich rauskommen? Warum entscheide ich mich? Also wirklich tief zu gehen und für sich selber zu überlegen und eben auch diese Ehrlichkeit. Ja, und ich kann sie in erster Linie auch mal für mich selber machen und überlegen, also ich muss ja nicht alles dann zum Beispiel in erster Linie gleich mit meiner Partnerperson teilen. Aber wichtig ist diese Ehrlichkeit mit sich selber. Weil ich glaube, je näher man sich da im Detail damit auseinandersetzt, desto, ich will nicht sagen einfacher, weil ja, wenn man die Beziehung öffnet, dann gibt es so viele Themen und auf das ist man nicht vorbereitet. Also da möchte ich auch gar nicht irgendwie eine Illusion schüren. Aber je ehrlich man mit sich selber ist und auch mit der Person, mit der man vielleicht schon in Beziehung ist, desto besser kann man durch den Prozess gehen, sagen wir es mal so. Ja, je mehr ich mich mit mir auseinandersetze. Und dann, wenn beide Personen das für sich gemacht haben, wie gesagt, vielleicht vergeht da auch ein bisschen Zeit und ja, das soll jetzt ja, ist ja kein To-Do, was man irgendwie auf der Liste dann abhakt, über den Tag verteilt, sondern wirklich, weil ich da reingehen will, weil es mir so wichtig ist und weil ja die Beziehung, die ich schon länger habe, ja auch wichtig ist oder gehe ich jetzt mal davon aus, ja, nehme ich jetzt mal voran. Und erst dann wirklich sich zu zweit zusammenzusetzen und einmal in Dialog zu gehen und sich gegenseitig da zu erzählen, okay, was steht denn eigentlich in dem Kreis drinnen, was steht denn da drinnen? Und dann langsam auch in eine Verhandlung zu gehen. Und wenn man da Unterstützung braucht, dann lade ich natürlich ein, das eben im Beratungssetting zu machen oder gerne auch in meiner Polyamorie-Gruppe. Also, oder für sich selber, aber dass man sich wirklich Unterstützung holt und nicht, wenn es schwierig wird, dann auch wieder aufhört, weil ja, dann wird es möglicherweise später noch schwieriger.
Ja, vielen Dank. Also es ist so eigentlich ein Prozess, wie du sagst, man sitzt sich jetzt nicht hin, jeder soll eine Stunde schreiben, was er da jetzt hat, sondern es ist eigentlich ganz gut, vielleicht da einfach auch Zeit vergehen zu lassen. Vielleicht, wenn es du begleitest, dann in der nächsten Sitzung, wie weit seid ihr schon mit dem und da einfach so als Hausaufgabe ein bisschen mitzugeben, um da einfach auch Zeit zu lassen, um das auch wirken zu lassen.
Genau, ja. Weil dann mit der Zeit, dann kann ich das nochmal lesen, dann denke ich mir so, passt das für mich? Muss ich das vielleicht schon adaptieren, was ich da geschrieben habe? Also ja, es ist ja ein bisschen auch eine Visionsarbeit oder Visualisierungsarbeit, wo will ich überhaupt hin? Ja. Und da komme ich sicher nicht, wenn ich halt meinen Kopf vielleicht gar keine Kapazität habe, mir denke, okay, jetzt mache ich das schnell und ich mache es auf einmal, damit ich es hinter mir habe. Wird wahrscheinlich nicht die beste Lösung sein, als wenn man wirklich Zeit vergehen lässt, weil dann kommt man ein Stück weit tiefer in den Schichten der Persönlichkeit.
Dankeschön. Ja, dann kommen wir schon langsam auch zum Schluss vom Podcast-Interview. Und ich habe da so spezielle Blitzlichtfragen. Also wie du gemerkt hast, sind ja meine Fragen da nicht die einfachsten, gleich wenn wir da reinstarten. Und da ist jetzt so, geht's darum, ich stelle dir die Frage und da versuch so kurz und knapp wie möglich die zu beantworten, spontan. Genau. Dann starte ich mit der ersten Frage. Stell dir vor, du könntest eine Beziehung mit einer berühmten Figur führen. Wer wäre es und warum? Also die muss auch nicht mehr leben, diese Person.
Berühmte Figur. Ich glaube, ich würde mich gern mit einer Person, aber ich habe jetzt gar keinen Namen, die sich auch intensiv mit Beziehungen auseinandersetzt, einfach austauschen. Mhm. Ja, auch über die Vision, über das Warum. Weil Beziehungen sind mein Ding, deswegen habe ich mich auch darauf spezialisiert, weil ich es einfach so spannend finde. Und ja, da in einen Austausch, in einen tiefen, tiefen Austausch zu gehen. Das will ich nicht.
Also mit der oder die Spezialistin für Beziehungen, vielleicht aus der Vergangenheit oder vielleicht auch jetzt, das wäre so, was du gerne mehr austauschen würdest.
Genau.
Welche Eigenschaft an dir würde dein bester Freund, deine beste Freundin sofort nennen, wenn ich sie nach deiner Superkraft frage?
Ja, wahrscheinlich Unterstützung. Mhm. Und wirklich dieses ja anders auf die Situationen draufschauen, aus diesen ja, Problemspirale, die manchmal da ist, rauszuholen und da diese mentale Unterstützung zu geben.
Die nächste Frage, du darfst für ein Wochenende in eine andere Stadt deiner Wahl ziehen. Wohin geht es und warum?
Wahrscheinlich irgendwo nach Spanien, weil da fühle ich mich ja aufgrund meiner Geschichte auch sehr zu Hause und spreche auch fließend Spanisch. Aber welche Stadt? Ich glaube Bilbao. Das hat mich einfach sehr fasziniert. Das Essen ist so gut dort und ja, das ist irgendwie eine coole Stadt.
Ja, welches Lebensmittel darf bei einem perfekten Abend mit deinem Lieblingsmenschen nicht fehlen? Wenn du so an einen schönen Abend denkst, so gemütlich, vielleicht bei Kerzenschein oder ich stelle mir das jetzt sehr romantisch vor, das sind meine Bilder.
Die Frage kann ich nicht beantworten. Das müssen wir rausschneiden.
Aber vielleicht, das kann ja auch was zum Trinken, vielleicht ein Rotwein sein, Weintrauben.
Ja, weißt du, warum ich mir so schwer damit tue? Weil ich einfach gern ganz, ganz viele unterschiedliche Lebensmittel esse und mich gar nicht festlegen will. Ja? Sonst müsste ich vom geil gebackenen Brot als Gedeck ausgehen.
Ja, es ist ja ganz gut. Ich stelle mich gefragt, welches Lebensmittel, vielleicht welche Lebensmittel, Mehrzahl. Aber jetzt weiß ich, okay, für dich ist wichtig, da einfach ganz, ganz viel unterschiedliche leckere Sachen dazu haben.
Ja, genau, das ist mir wichtig. Oder das ist meine Lebensqualität.
Okay. Du bekommst jetzt eine Zeitmaschine und kannst deinem 15-jährigen Ich einen Satz zurufen. Was sagst du deinem Ich, deinem 15-jährigen?
Bleib auf deinem Weg oder finde deinen Weg und du bist gut so, wie du bist.
Ja, vielen Dank. Ja, Elisabeth, vielen Dank nochmal für das offene und inspirierende Gespräch. Ja, es war unglaublich spannend, mit dir in die Welt der Beziehungen einzutauchen. Von Kommunikation über Vergebung bis hin zu den Facetten der Polyamorie. Und ich bin mir sicher, dass viele Zuhörerinnen heute wertvolle Denkanstöße mitnehmen konnten. Und wenn man mehr über deine Arbeit erfahren möchte, dann werde ich natürlich alles in die Shownotes verlinken und die Zuhörerinnen können dann natürlich auch mit dir Kontakt aufnehmen und dann dir Fragen stellen. Ja, vielen Dank nochmal.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Ist für mich auch immer wieder spannend, welche Fragen da kommen. Und dann finde ich es auch immer super, dass ich mich auch nochmal ein Stück weit selber besser kennenlerne. Also Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung. Solltest du es jetzt noch nicht getan haben, dann drücke jetzt auf Abonnieren.